Willkommen zu der Sendung Die Bibel erklärt. Dozenten von SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata bringen Auslegungen und Erklärungen zu Texten und Büchern der Bibel.
Liebe Zuhörer, die ganz meisten von uns haben schon mal die Geschichte von Maria und Martha gehört. Und meistens wird sie nur aufgrund von einem Bibeltext erzählt, und das ist der Bibeltext, den wir in Lukas Kapitel 10 finden, wo er sagt, und es geschah, als er auf seinem Weg war, kam er in ein Dorf und eine Frau namens Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Sie hatte eine Schwester namens Maria, die zu Jesu Füßen saß und seinem Wort zuhörte. Martha aber war mit vielen Arbeiten beschäftigt und sie trat zu ihm und sagte, Herr, kümmert es euch nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat? Dann sag ihr, sie soll mir helfen. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist um viele Dinge besorgt und beunruhigt, aber nur eines ist notwendig und Maria hat das gute Teil gewählt, das ihr nicht genommen werden kann. Und ganz bestimmt haben wir dann folgende Sätze gehört, dass oft sind wir mit vielen Sachen beschäftigt, so wie Martha, aber wir sollten weniger beschäftigt sein und mehr so wie Maria sein und zu Jesu Füßen sitzen und ihm zuhören. Ich habe gemerkt, dass dieser Text besonders auf Frauenstunden gerne gebraucht wird, weil es sich da um zwei Frauen handelt. Und oft sind die deutschsprachigen Frauen ja mit sehr vielen Sachen beschäftigt. Ich denke, das ist eine Sache, die alle Frauen auf der Welt so haben, sie mit vielen Sachen beschäftigt sind. Und oft kommen dann die Frauen etwas niedergeschlagen nach Hause, wenn man sie mal wieder gehört haben, dass sie nicht zu viel arbeiten sollen und sich mehr Zeit nehmen sollen für den Herrn und länger zu Jesu Füßen sitzen sollen. Und sie denken, ja, wer macht dann die ganze Arbeit im Haushalt? Wir müssen uns ja das auch so vorstellen, dass da kommen 13 Männer an, also Jesus mit seinen 12 Jüngern. Sie haben sich vorher nicht angemeldet, das gab es früher nicht. Und jetzt wollen sie natürlich irgendwo bleiben und irgendwo essen und jemand muss das Ganze dann vorbereiten. Wenn wir darüber sprechen, wie wir die Bibel besser erklären können, müssen wir nicht nur danach hören, was Jesus sagt oder was uns die Bibel sagt, sondern besonders auch darauf hören, was die Bibel uns nicht sagt. Und hier gibt es einige ganz wichtige Sachen. Jesus hat nicht gesagt, dass es falsch ist zu arbeiten. Im Gegenteil. Er sagt, mein Vater arbeitet bis jetzt und ich arbeite auch, in Johannes Kapitel 5. Was falsch ist, ist ängstlich und beunruhigt zu sein. Jesus sagt nicht, dass Maria ein besserer Mensch war als Martha oder dass Maria mehr Glauben hatte als Martha. Das wird alles hier nicht gesagt. Wir sehen hier unterschiedliche Haltungen Jesu gegenüber. Martha dient, was ja im Prinzip gut ist, Maria hört zu. Martha reklamiert, aber interessanterweise reklamiert sie nicht an ihre Schwester. Sie sagt nicht, Maria, komm und hilf mir mal. Sie fordert Jesus auf, etwas zu tun und nicht ihre Schwester. Das zeigt Vertrautheit. Sie erwartet von Jesus mehr als von ihrer eigenen Schwester. Und dann kommt Jesu Antwort, die wir dann meistens so interpretieren, dass Maria das gute Teil erwählt hat und Martha halt das Schlechte. Eine Frau das Gute erwählt hat, muss ja die andere das Schlechte erwählt haben. Und das sagt Jesus aber nicht so. So, wo wollen wir hin mit diesem Thema? Ich spreche oft darüber zu Mitarbeitern aus der Gemeinde und ich sage, in der Gemeinde wird es immer wieder Leute mit unterschiedlichen Haltungen dem Dienst gegenüber geben. Es gibt Leute, die sind ständig unterwegs, die arbeiten und es gibt Leute, die ziehen es vor, lieber zuzuhören oder zu reflektieren, nachzudenken. Aber diese Geschichte ist hier nicht zu Ende. Und ich denke, wir tun Martha nicht Gerechtigkeit, wenn wir die Sache einfach darauf beruhen lassen und sagen, sie war halt eine überbeschäftigte, nervöse Hausfrau, die sich nicht Zeit für den Herrn nahm. Und Maria ist die reife Christin, die Zeit in ihrem Alltag einräumt, um Jesus zuzuhören. Denn der Rest der Bibel zeigt uns ein anderes Bild. Und da möchte ich euch mitnehmen nach Johannes Kapitel 11. In Johannes Kapitel 11 sehen wir, dass der Bruder dieser beiden Frauen gestorben war. Es war Jesus sein Freund Lazarus. Und im Kapitel 11, Vers 5 sagt es einen Satz, der uns sollte aufhorchen lassen. Das sagt, und Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Also die einzige Person von diesen drei Geschwistern, die nicht mit Namen genannt wird, ist Maria. Er sagt, Jesus liebte Martha. Also er hatte eine ganz gute Beziehung mit Martha. Er liebte auch Lazarus. Und dann wird die Schwester nur erwähnt als Schwester, nicht mit ihrem Namen. In Kapitel 11, die Verse 20 bis 27, sehen wir dann, dass Jesus bis ans Dorf kommt, bis Bethanien. Und dann wird uns gesagt, als Martha nun hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Das sollte uns auch auffallen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus sprach zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sprach zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Sie sprach zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also hier sehen wir, dass Martha gleich Jesus entgegengeht, sobald sie hört, dass er gekommen ist. Martha ist eine tiefgläubige Frau. Martha hat ein sehr gutes theologisches Verständnis, wahrscheinlich besser als die meisten von Jesu Jüngern. Sie weiß, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird. Sie weiß, dass Jesus der Messias ist. Sie spricht das aus. Es ist eine Frau, die voller guter, richtiger Überzeugungen ist. Und dann sagt uns der Text, und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als diese das hörte, stand sie schnell auf und kam zu ihm, denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch an dem Ort, wo Martha ihm entgegengekommen war. Als die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Martha schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Also sie sagt wortwörtlich dasselbe, was ihre Schwester vorher auch gesagt hat. Als Jesus sie weinen sah und die Juden, die mit ihr kamen, auch weinen sah, wurde er zutiefst im Geist erregt und betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Und dann kennen wir den Rest der Geschichte wahrscheinlich schon. Was wollen wir hiermit sagen? Ich denke, diese Begebenheit zeigt, dass Maria und Martha auch verschiedene Temperamente hatten. Wenn wir in die Psychologie gehen oder auch in die Wirtschaftspsychologie, dann wird oft davon gesprochen, dass es Choleriker gibt, dass es Sanguiniker gibt, dass es Phlegmatiker gibt und Melancholiker. Oder wie man in der Unternehmens- oder Wirtschaftspsychologie spricht, von dominanten Leuten, von initiativen Leuten, von konstanten Leuten und von gewissenhaften Leuten. Und wir sehen, dass Martha wohl eher ein Temperament hatte, das sanguinisch ist oder initiativ. Überall nimmt sie gleich die Initiative. Maria hatte wohl eher ein phlegmatisches Temperament, denn sie ist nicht diejenige, die immer gleich aufspringt, um Sachen zu machen. Sie lässt die Sachen auch mal gerne an sich vorüberziehen, ist etwas langsamer. Das ist jetzt auf keinen Fall negativ. Die Leute braucht man auch überall in der Welt. Und in der Gemeindearbeit braucht man alle vier Temperamente unbedingt. Aber hier ist es bei dieser Geschichte wichtig festzustellen, und dass beide Schwestern am Schluss das Gleiche erhalten, nämlich einen auferstandenen Bruder. So, jetzt möchte ich euch noch mitnehmen in eine andere Geschichte. Und zwar gibt es, jedes Evangelium erzählt uns die Geschichte einer Frau, die Jesus gesalbt hat. Und wenn wir diese Geschichte in Matthäus und Markus lesen, dann ist sie ziemlich gleich dort. In beiden Texten, in Matthäus 26 und in Markus Kapitel 14, wird gesagt, dass der Ort, wo dieses geschah, Bethanien war. Das Haus gehörte einem gewissen Simon, der Aussätzige genannt wird. Die Frau hat keinen Namen und die Vorgehensweise ist, dass sie Öl oder Parfüm über Jesu Kopf gegossen hat. In Lukas Kapitel 7 sehen wir, dass die einige Änderungen in dieser Geschichte. Der Ort, wo es geschieht, ist diesmal unbenannt, hat keinen Namen. Das Haus gehört auch einem Simon, aber in diesem Fall Simon der Pharisäer. Ob Simon der Pharisäer und Simon der Aussätzige die gleiche Person sind, das können wir jetzt heutzutage nicht mehr wissen. Es könnte sein, dass Simon der Pharisäer irgendwann aussätzig geworden ist. Es könnte sein, dass Jesus ihn geheilt hat, denn sonst würden sie jetzt nicht in sein Haus gehen, wenn er noch immer aussätzig wäre. Aber das wissen wir nicht genau. Es könnte auch sein, dass es verschiedene Männer sind. Der Name Simon kam sehr häufig vor, so es könnten verschiedene Personen sein. Die Frau, die kommt, um Jesu zu salben, wird auch nicht mit Namen genannt, aber es wird ganz klar gesagt, dass sie eine Sünderin war. Und was implizit in dem Namen ist, dass sie eine sexuelle Sünderin war, also eine Frau mit einem schlechten Lebensstil. Und da wird gesagt, dass sie wusch Jesus die Füße mit ihren Tränen, trocknete sie mit ihrem Haar und salbte sie dann mit dem teuren Öl. Bibelkommentaristen gehen davon aus, dass das Markus-Evangelium das erste geschrieben wurde. Später hat Matthäus dann geschrieben. Er hat das ganz meiste Material gebraucht, das von Markus, das Markus schon geschrieben hatte. Markus hatte 16 Kapitel, Matthäus hat 28 Kapitel. Danach hat Lukas das Evangelium geschrieben. Er sagt ja in seiner Einleitung, die er an Theophilus schreibt, dass er das alles sehr gut nachgelesen hat und nachgeforscht hat und seine Recherche gemacht hat. Und jetzt schreibt er das alles und versucht so chronologisch wie möglich und exakt wie möglich die Sachen aufzuschreiben. Obwohl er selber nicht dabei war, hat er Leute befragt, die dabei waren. Und Johannes hat dann wahrscheinlich alle drei Evangelien schon zur Hand gehabt und hat die alle lesen können. Und als er sein Evangelium schreibt, dann hat man immer wieder den Eindruck, dass er so sagt, ich werde hier mal die Lücken etwas füllen. Zum Beispiel wissen wir von den anderen Evangelien, dass es bei Jesu Festnahme einen Jünger gab, der mit dem Schwert reingeschlagen hat. Aber wir wissen nicht, wer es war. Johannes sagt, ich sage euch, wer es war, und sagt, das war Petrus. Das wissen wir nur, weil wir das Johannesevangelium haben. Er sagt, ich kann euch auch sagen, wie der Knecht hieß, der dem das Ohr abgeschlagen wurde. Das war Malchus. Weil die Bibel sagt, dass Johannes den hohen Priester selber kannte und wahrscheinlich kannte er auch seinen Diener, dem das Ohr abgeschlagen wurde, dass Jesus da nachher wieder geheilt hat. Und bei dieser Geschichte haben wir den Eindruck, dass Johannes sagt, hey Leute, ich sage euch, wer diese Frau war. Und in Johannes Kapitel 12, die Verse 1 bis 8, da lesen wir Folgendes. 6 Tage vor dem Passafest ging Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er von den Toten auferweckt hatte. Und sie bereiteten ihm dort ein Abendmahl und Martha diente, das hört sich bekannt, und Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Wir würden sagen, typisch Mann. Und Maria nahm ein Pfund köstliche Salbe von reinem Nardenöl und salbte die Füße Jesu und trocknete sie mit ihrem Haar und das Haus wurde erfüllt von dem Geruch der Salbe. Und einer von seinen Jüngern, Judas Ischariot, der Sohn Simons, der ihn verraten sollte, sprach, warum wurde dieses Parfüm nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben? So, wir kennen diese Geschichte auch und wir wissen auch, dass Jesus dann sagt, die Armen werdet ihr immer bei euch haben, aber mich werdet ihr nicht immer haben. Und er sagt, lasst sie in Ruhe, sie hat dies für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. So, hier ist die Frage, woher kommt ein Öl oder ein Parfüm, das 300 Denare kostet? Das ist so circa ein Jahresgehalt. Für diejenigen, die das Mindestgehalt in unserem Land verdienen, werden das ungefähr 24 Millionen Guaraníes oder vielleicht auch schon über 30 Millionen Guaraníes. Immerhin, das ist eine große Summe. Wir können jetzt nicht mit Gewissheit sagen, dass Maria dieselbe Frau war, die im Lukas-Evangelium von der als Sünderin bezeichnet wird. Wenn es dieselbe Frau ist, dann wissen wir, dass Maria nicht einen guten Lebensstil hatte. Aber es kann sein, dass es zwei verschiedene Frauen waren und dass Maria abgeschaut hat und gesagt, das, was jene Frau gemacht hat, das möchte ich auch machen. Aber das Interessante ist, beide Frauen hatten ein sehr kostbares Parfüm. Und die Bibel sagt uns nicht, von wo so ein Parfüm kommt. Da muss man dann schon in die Kultur gehen und in die Geschichte. Und da entdecken wir, dass es immer wieder so etwas gab, dass ein Mann, der eine eigene Familie hatte und sich irgendwo eine Nebenfrau hielt, dass er dieser Frau eine Garantie geben musste dafür, dass sie halt seine Nebenfrau war oder wir würden sagen, die Frau, die illegal in seinem Leben war. Welches war diese Garantie? Ein Jahresgehalt in Form von einem Parfüm. Im Falle dieser Mann sterben würde, hat ja die Frau kein Anrecht auf sein Erbe. Im Falle, dass dieser Mann sie verlassen würde, konnte sie auch nicht gleich wieder heiraten, denn ihr Name war schon beschmutzt. Man wusste in der Stadt, dass sie eine Sünderin war. Also im Falle irgendetwas passiert, dieses Öl gab ihr das Gehalt, ein Jahresgehalt, dass sie in der Zeit könnte neue Wege gehen und ein neues Leben anfangen oder eine neue Art und Weise, wie sie ihr Leben bestreiten könnte. So, das zeigt uns Maria in einem ganz anderen Licht. Maria wird hier nicht als die Fromme hingestellt, die zu Jesu Füßen sitzt und immer zuhört, sondern Maria wird hier als eine Frau hingestellt, die nicht ein gutes Leben gehabt hat. Und mit diesem Akt, wo sie das Öl auf seinen Kopf vergießt und die Flasche zerbricht, symbolisch zeigen will, dass sie mit ihrem alten Leben abbricht. Sie sagt, ich brauche diese Garantie nicht mehr. Ich habe etwas Besseres gefunden als einen Mann, der mich für meine sexuellen Dienste bezahlt. Ich habe Jesus gefunden. Und wahrscheinlich, als er damals im Lukas-Evangelium bei Jesu Füßen sitzt, ist es das erste Mal, dass sie einen Mann getroffen hat, der nicht etwas von ihr wollte, sondern der bereit war, ihr etwas zu geben, ohne etwas dafür zu empfangen. So, wenn wir heutzutage den Text lesen und nur bei Lukas bleiben, dann können wir schnell zu der Schlussfolgerung kommen. Maria ist die gute, fromme Person und wir sollten alle so wie Maria sein. Wenn wir aber alle diese Texte in Betracht ziehen, da ergibt sich das Bild, dass Martha die reife Christin war. Martha war die Person, die voller Glauben ist. Martha ist die Person, die sich selbst ein Haus aufgebaut hat. Es wird gesagt, es war das Haus von Martha. Martha ist die Frau, die ständig arbeitet und die einer ehrenvollen Arbeit nachgeht. Maria ist die Frau, die nicht arbeiten braucht, weil sie ihr Geld von sonst wo bekommt. Und da wollen wir nicht in Einzelheiten reingehen. Maria ist diejenige, die irgendwann sagt, ich will mit diesem Leben nicht mehr, ich möchte ein neues Leben anfangen. Und für solche Personen, die ein neues Leben anfangen, ist es wichtig, dass sie ganz zuerst mal zu Jesu Füßen sitzen. Unsere Erfahrungen bestimmen oft, wie wir dienen, wie wir es in der Gemeinde dienen. Wenn wir gerade aus der Sünde herausgekommen sind oder andere Verletzungen erlebt haben, ist es besser, sich hinzusetzen und auf Jesus zu hören. Tauchen Sie in sein Wort ein. Lassen Sie sich reinigen. Schließlich ist Jesus gekommen, um die Verlorenen zu retten und die Kranken zu heilen. Aber die Verlorenen brauchen Zeit, bis sie gefunden werden können. Die Kranken brauchen Zeit, bis sie geheilt werden können. Es ist schwierig zu dienen, wenn man verloren und krank ist. So in der Gemeindearbeit wird es immer wieder Leute geben mit unterschiedlichen Haltungen, Leute mit unterschiedlichen Temperamenten und Leuten mit unterschiedlichen Erfahrungen. Wir sollten all das respektieren und uns nicht mit den Leuten vergleichen, die anders sind, als wir selber sind. Aber Maria ist nicht ihr Leben lang zu Jesu Füßen sitzen geblieben. Der Missionsbefehl Jesu, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker, galt auch für sie. Also irgendwann ist sie auch aufgestanden und ist in den Dienst des Herrn getreten. So, wenn wir als Christen nur wollen sitzen und zuhören, was der Meister uns zu sagen hat, das ist gut, solange wir noch auf dem Weg der Heilung sind. Aber wenn wir geheilt worden sind, dann gilt sein Missionsbefehl auch für uns, so wie er auch für Maria damals gegolten hat. Und ich möchte uns allen Mut machen, wenn wir die Bibel betrachten, dass wir aufpassen und wenn wir sagen, wir sollten mehr so wie Maria sein und weniger so wie Martha, weil ich sehe nicht, dass das ist, was Jesus gesagt hat. Er sagte nicht, gehe hin und tue dasselbe, sondern er hat nur gesagt, sie hat das gute Teil erwählt und das sollten wir auch alle tun.
Die Sendung Die Bibel erklärt ist eine Produktion von Radio ZP30 in Zusammenarbeit mit SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata.